woran man alles denken muss, wenn man hierher kommt. Das war schon mal wieder ein gutes Zeichen, was du da gesagt hast über das Gebet, hier auch in der Gemeinde. Ich habe nämlich heute ein Predigtthema und dabei geht es um Gebet. Und zwar, ich möchte was vorlesen, ich fand das ganz gut, das da so formuliert. Heute wird im Mittelpunkt der Predigt das Gebet stehen, das wichtigste Hilfsmittel des Glaubens, das wir haben und das wir rund um die Uhr anwenden sollen. Und da es in der Bibel sehr umfassend behandelt wird, werde ich mit einer Predigt nicht zurechtkommen. Das Zitat, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, stammt aus Jakobus 5,16 Lutherbibel und betont das innigste, aufrichtigste Gebet aus einer lebendigen Beziehung zu Gott große Kraft hat. Es bedeutet, dass Gebete nicht nur Worte sind, sondern Herzenshaltung, die Gottes Willen sucht und Vertrauen ausdrückt, was Heilung und Veränderung bewirken kann. Und so sehen wir es hier, eingebettet zwischen Verhaltensmustern und Beispielen, wie das funktioniert. Das steht im Jakobus und ich werde den Predigttext, der steht in Jakobus und geht von 5,7 bis 5,20. Ich werde jetzt erstmal den Text vorlesen und halte es also geduldig aus, liebe Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf sein Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fast, ich werde mir eine Brille aufsetzen, dann geht das besser. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, in Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Wort Ja, das Ja ist und das Nein ist, auf das ihr nicht unter das Gericht fallet. Macht jemand von euch was Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bittet er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn in seiner Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia aber war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder Frucht hervor. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer ein Sünder von einem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist und dass du heute Abend, dass es darauf ankommt, was du heute Abend, heute Morgen zu sagen hast. Ich danke dir dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist und in deiner Liebe immer zu uns stehst und uns hilfst, wo wir Unvermögen haben. Da bist du der, der alles schafft. Herr, wir wissen, Herr, wenn wir bei dir sind, Herr, dann brauchen wir nicht zu fürchten, Herr. Und dann wissen wir uns bei dir geborgen, Herr. Und wir wollen mit dir wandeln, wir wollen von dir erfahren, Herr, was du zu sagen hast, Herr. Und ich danke dir dafür. Amen. Ja, dass ich diesen Text gewählt habe, es gibt viele Texte über Gebete, was man und wie man es machen soll. Und es gibt auch viele Bücher darüber, es ist viel darüber geschrieben worden. So will ich noch ein klein wenig hinzugeben, denn Gebet ist doch das, was die einzige Verbindung, die wir zu Gott haben. Gebet ist ja das, wo wir mit Gott umgehen, wie wir mit ihm umgehen. Gebet ist ja, fängt ja an, vom Lobpreis bis, bis irgendwie, dass wir krank sind und leiden und dann Leidensgebete haben und andere Sachen. Das ist alles da, das ist so ein Riesenumfang, das ist die gesamte Kommunikation, die wir mit Gott durchführen. Und da gibt es viele Hinderungssachen und darüber möchte ich heute Morgen reden. Ich wollte schon wieder heute Abend sagen, aber ich bitte um Verzeihung. Ja, also heute Morgen geht es um das Gebet und es ist schön, dass wir unseren Herrn haben und dass wir das Gebet immer zur Verfügung haben. Gott ist nicht so weit entfernt, wir fühlen uns manchmal so weit von Gott weg, aber Gott ist immer nur ein Wort, was wir uns an ihn richten, entfernt. Wir können also zu jeder Zeit uns zu Gott hinwenden und er wird uns hören. Und er hört alles von uns. Er hört unsere Gedanken von Ferne, ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können, weil es so gesehen einfach nicht möglich ist. Für uns Menschen zumindest nicht. Wir laufen aneinander vorbei und verstehen meistens gar nichts. Und wenn der andere was sagt, verstehen wir noch weniger. Ja, so ist das. Das wäre dann das Gleiche, was wir mit Gott haben, das wäre ja auch Gebet, sowas, mit den Menschen reden, mit dem anderen. Nur das einzige, die einzige wirkliche Voraussetzung, die erste Voraussetzung, die Gott da hat, heißt, wir müssen ihn in den Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wir kommen an der Wahrheit nicht vorbei bei Gott. Bei Menschen können wir anlügen, aber Gott niemals, denn er weiß es ja eh. Was nützt dir es, wenn du jemanden anlügst und ihm eine schöne Story erzählst? Er weiß ja sowieso alles. Kennt deine Gedanken von Ferne. Das ist eine Vorstellung, die mir manchmal völlig unter die Haut geht. Und das heißt, ich brauche sie nicht verschönigen, ich brauche sie mir nicht selber schön reden. Ich weiß, Gott sieht mich. Das ist erstmal die Voraussetzung zum Gebet. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und ein Belohner, steht in der Bibel. Und es ist also eine Grundvoraussetzung, um belohnt zu werden, muss ich erstmal glauben, dass Gott ist. Und da ist die größte Einschränkung, die wir haben, dass wir uns Vorstellungen machen von Gott, wie er uns jetzt erhören sollte und wie er das jetzt alles machen sollte. Und dass wir sozusagen die Voraussetzungen von vornherein festlegen. Wir haben nicht das Recht, diese Voraussetzungen festzulegen, denn Gott ist hier der Obere und wir sind Ja, sehr wenig. Außerdem sind wir in Sünde gefallen, außerdem sind wir meistens weit weg von Gott und wähnen uns weit weg von Gott. Aber es ist doch so, dass es in Wirklichkeit auf Gott ankommt und nicht auf uns. Wir haben ihm keine Vorschriften zu machen. Wir haben auch nicht unsere Vorstellungen sicherlich, wir können ihm unsere Vorstellungen darlegen, aber was Gott für Vorstellungen hat, da sollten wir lieber nachfragen, was er gerne gesagt haben möchte, was er gerne gemacht haben möchte, was er will. Unsere Vorstellung kommt da nicht dran, wirklich nicht. Meine Gedanken sind so viel höher, sagt er selbst, und dann wissen wir auch, so hoch wie der Himmel oder sonst was, oder das Universum oder sonst was, sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Da gibt es keine Vergleichsmöglichkeiten. Die sind einfach, die passen nicht zusammen. Die passen nicht zusammen. Wir sind in einer sehr merkwürdigen Welt geboren. Wahrheit gilt hier gar nicht. Ich glaube, das gelogene Wort ist jedem Menschen lieber als die Wahrheit. Wahrheit ist unumstößlich. Deswegen hat er die Wahrheit auch noch verbogen und hat gesagt, die Wahrheit ist, was ist Wahrheit? Was können wir jetzt feststellen, was Wahrheit ist? Es ist doch so, dass die Wahrheit mehr als das ist, was wir sein wollen oder uns wünschen oder sonst wie. Die Wahrheit ist das, was wirklich da ist. Das ist nicht irgendetwas, was sich beeinflussen lässt oder das sich von uns beeinflussen lässt oder noch, das sich von uns irgendwie einordnen lässt. Das gibt es nicht. Die einzige Einordnungsmöglichkeiten, die wir inzwischen haben, ist das aus dem Wort Gottes. Weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit beinhaltet Leben und den Weg, den man gehen soll. Und so fangen wir an mit dem Text an. In 7, haltet nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land eine kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühregen auf das Land gefallen ist. Fasst also euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn ist nah bevor. Erdgebundenheit, so wie der Bauer mit seiner Scholle verbunden ist, so soll auch der Christ mit dem Wort Gottes verbunden sein. Es ist das, wo die Frucht draus entsteht. Ich muss mal eben... So, jetzt geht's besser. Und das bedeutet, tief verbunden zu sein mit den Zusagen des Herrn, darauf vertrauend, dass er bald wiederkommt, dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Und der Bauer fasst sich in Geduld, und das sollen wir auch. Geduld ist eine der Grundvoraussetzungen, auch im Gebetsleben. Geduld heißt, es passiert nicht sofort. Es kann sofort passieren, dass der Herr antwortet, es kommt ja immer auf den Herrn an, dass der Herr unsere Wünsche erhört, oder besser gesagt, dass der Herr das wahrmacht, was wir uns wünschen, so dass wir hier zum Beispiel jüngere Leute haben, dass wir hier Menschen haben, die sich zu Gott bekehren. Es kommt ja nicht auf das Alter an. Ich denke zwar, dass jeder gleich weit vom vom Himmel entfernt ist, ne, also jeden kann sofort treffen, in irgendeiner Weise, dass er dann plötzlich dann vom Gericht Gottes steht. Und deswegen ist es für jeden gleich, ob der jung oder alt ist. Für den Alten ist es wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, dass er heimgeht oder so, oder sich verabschiedet hier auf der Welt. Und das hat so einen Endgültigkeitscharakter, dass wir uns nur wünschen können, dass irgendeiner sich den Mut macht und zu ihm hingeht und ihm sagt, dass Jesus lebt und dass er gerettet werden kann. Denn wenn er sich retten lässt, ist ein Mensch gerettet. Und wenn er sich nicht retten lässt, ist die ewige Verdammnis sein. Darum ist auch das Wichtigste, oder besser gesagt, einer der wichtigsten Sachen oder die wichtigste Sache, Grundvoraussetzungen, um ein wirklich gesundes Gebetsleben zu haben, ist die Liebe. Dass wir die Menschen, für die wir beten, dass wir die Menschen, die Gemeinschaft, für die wir da sind, dass wir da auch wirklich die Liebe, die Gott uns schenkt, hinein investieren in jeden anderen, jeden, der uns da begegnen könnte. Und da dürfen wir keine Ausnahme machen. Es steht, wir sollen nicht urteilen, wir sollen nicht mal hingehen und den anderen Menschen sollen wir so stehen lassen, wie er ist und sagen, der Herr wird sich seiner annehmen. Und das müssen wir wissen und das müssen wir wissen, dass er auf jeden Fall im nächsten Moment vor Gott stehen könnte. Und diese Sachen vor Gott zu stehen, und dann völlig, wie soll man sagen, ohne, ich habe nur die eine Vorstellung davon, die ich mal gesehen habe, wo der Herr mich da vorgeführt hat und dann, du stehst davor und weißt wirklich nichts zu sagen. Du hast auf keine Frage, die da gestellt wird, eine Antwort. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Ja. Und da zählt es wirklich nur, da kommt es wirklich auf das eine an, auf Jesus. Und aber was anderes gilt da nicht. Auch wir sehen das hier ist ein gutes Beispiel, das wurde uns auch eben im Text genannt. Hiob hat sehr große Schwierigkeiten gehabt, nachdem der Teufel ihm da ein paar Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat und ihn dann vom rechten Weg abgebracht hat. Aber hier der Hiob blieb standhaft und hat gesagt, ich bleibe dabei, was ich gelernt habe. Ich will das Gute und Schlechte von Gott annehmen, ne, und das auch behalten. Und so ist er dann auch durch diese Anfechtung gegangen. Und wir haben auch diese Anfechtungen, gerade in Beziehung auf Geschwister. Und da wird uns auch der Teufel sehr viele Knüppel zwischen die Beine werfen, dass wir die Geschwister einfach falsch erkennen oder dass wir die falsch sehen oder dass wir was falsch uns darunter vorstellen oder dass wir ihnen was unterstellen, dass wir ihnen was nachsagen oder sonst irgendwie was. Das kommt in christlichen Kreisen genauso viel vor, so genauso häufig vor wie in der Welt, obwohl das überhaupt nicht sein sollte. Wir sollen das nicht tun. Wir sollen nicht über Geschwister schlecht reden. Oder wir sollen wirklich, wenn wir Jesus nachfolgen, sollen wir wirklich in Liebe auf die Geschwister zugehen. Und so ist es auch, hier ist zum Beispiel das Zitat, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, und nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Auch das ist eine Tatsache, die vor allen Dingen da, wo wir auf Besitzansprüche aus sind, was ja auch wieder sehr hinderlich sein kann, wenn wir hingehen und versuchen, irgendetwas anzuhäufen, was uns, ja, sicherlich Reichtum und so ist eine schöne Sache, aber es ist, ist nicht zum Reich Gottes nützend. Hier habe ich auch in, einen Text gefunden, das ist in Jakobus 5, ab Vers 1, Warnung an die Reichen. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeiten leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemesselt und der Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet. Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Und ich denke, das wird jedem einleuchten, dass Reichtum also nicht zum Reich Gottes ein viel Nutzbringendes beitragen kann. Natürlich, man kann Reichtum gut einsetzen und wenn der Herr einen das geschenkt hat, sollte man dankbar sein und dann kann man viele gute Sachen mitmachen, aber die meisten tun es nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Die meisten, die ganz viel Geld verdienen, die freuen sich darüber, dass sie Geld verdienen und Almosen ist nur ein Mittel zum Zweck. Und bei vielen zumindest, nicht bei allen, das kann man nicht sagen. Es gibt auch nette Menschen und es gibt auch gute Menschen, ich meine, die nicht, es ist keiner gerecht und auch nicht ein einziger, aber es gibt viele, die doch von Jesus berührt sind und die mit dem Reichtum gut umgehen. Und ich denke auch, das kann man auch. Man soll nur sein Herz nicht dranhängen. Und so ist es doch. So ist es doch bezeichnend, dass der Herr so stark und so scharf in der Weise über die Reichen spricht. Und wenn ich das jetzt mit der augenblicklichen Situation in der Welt betrachte, wo Geld ganz, ganz viel bedeutet, da soll man sich nicht täuschen lassen, das ist so eine gemeine Falle. Und wer da erstmal drin steckt, der kommt da selten heil wieder raus. Und wenn man dann sieht, wie die sich da das Geld in die Tasche stecken, sie sind ja meistens nicht gläubig, aber ich meine, da sind auch Menschen dabei, die vorgeben, an Gott zu glauben. Aber sie haben keinen Zugang. Und so ist es auch sowas, man findet keinen Kanal, man findet keinen Zugang zu Gott. Kannst du dich ruhig an Gott wenden, Gott wird dich aber nicht hören. Gott sagt ganz einfach, es ist nicht, mein Arm ist nicht zu kurz, um dir zu helfen. Ne, ich könnte alles machen. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Nur deine Sünde steht wie eine Mauer dazwischen. Und so dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht erhört werden, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir nicht erhört werden, wenn wir nicht unsere Sünde ausräumen. Und so sagt er auch hier, bevor hier er in dem Text zum Jakobus Segen kommt für Kranke, dass man sich einander die Schuld bekennen soll. Man soll die Schuld bekennen. Und zwar nicht deshalb, weil man sich jetzt unbedingt bloßstellen soll. Ich habe mal gelesen, dass die Sünde ihre Kraft behält im Verborgenen. Das heißt, sobald die Sünde offenbart wird, verliert sie die Macht über euch. oder über mich oder über uns. Die hat dann keine Macht mehr über uns und die kann uns nicht mehr zu irgendetwas verführen. Doch, sicherlich können wir verführt werden, immer noch, aber sie kann uns nicht mehr schaden. Und deswegen ist es nicht zu meinem, ich bin übrigens davon überzeugt, dass alles, was in der Bibel steht, zu meinem Nutzen ist und dass es gut ist, ne, und keinen Schaden anrichten kann, sondern ich bin davon überzeugt, wirklich überzeugt davon, dass alles, was mir passiert, mir zum Besten dient, mitdient. Auch so zum Beispiel dieser Morgen hier, oder wenn dieser Morgen nicht stattgefunden hätte, und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weiß ich, Gott ist mit mir in allen Dingen, wohin ich auch gehen mag. Ich habe mal ein Wort vom Herrn bekommen. Moment, wo steht das noch? Das ist jetzt was anderes. Das müsste ich erst suchen. Ich weiß nicht, wo es steht. Das geht um Baruch. Ja, ist egal. Lassen wir es. Und wir sind ja bei dem Gebet. Da ist es auch, Elia ist auch viel mit Gebet gewesen. Und Elia hat ja auch mit seinen 3,5 Jahren, ich habe noch nicht so gebetet, dass es 3,5 Jahre nicht geregnet hat. Und ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, den Mut aufbringen würde oder könnte. Das weiß ich nicht. Ich könnte es versuchen, aber das wäre ja jetzt auch eitel. Es hätte ja keinen Nutzen. Aber es ist trotzdem, ich habe Dinge erlebt da im Gebet, die Erhörung gefunden haben, wo ich sofort das wusste, dass sie erhört sind. Wo ich sofort die Antwort bekommen habe. Andersrum habe ich Gebete geführt, weil es ist ja so, wir haben ja nicht mal den richtigen Überblick. Wir wissen ja noch nicht mal, was genau ist. Wir haben nur eine Vorstellung davon. Ne? Weil wir, und wenn wir dann beten, wissen wir ja nicht, ob das richtig ist, in der Art und Weise dafür zu beten. Und mir ist es mal passiert, mich hat einer angerufen, mein Sohn hat Krebs, könntest du für den beten? Ne? Und da ist ein ganz lieber Freund, und ich den sehr gerne mag, habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich sofort. Dann bin ich sofort auf die Knie gegangen und das Erste, was der Geist Gottes zu mir sagte, ist: Herr, woher weißt du überhaupt, dass er Krebs hat? Der hatte keinen Krebs. Du musst dir vorstellen, ich hätte für eine Sache gebetet, die überhaupt gar nicht wahr gewesen ist. Ja, aber er konnte es ja noch nicht wissen, die Untersuchung war ja noch nicht gewesen. Ich habe es ihm gesagt, ich habe es mir erzählt, aber leider hat das nicht bei ihm zum Heil geführt, dass ich ihm sagen konnte, nee, dein Sohn hat keinen Krebs. Und außerdem, ich habe es erst später gemacht, also ich hatte nicht den Mut, sofort zu ihm sagen, du, dein Sohn hat keinen Krebs, sofort anrufen und so, Jubel und so, da bin ich ja doch erst ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist wahr gewesen und daran kann man ja auch sehen, was Gott einen dafür Nachrichten gibt. Und auch mit Krankheiten. Wir haben ja mit Krankheiten zu tun, die sind so merkwürdig, gerade in der Zeit, was man da manchmal hört, was es da für neue Krankheiten gibt, da versteht man die Welt nicht mehr. Wie kommen die zustande? Ne? Wie entwickelt sich das? Dass sich plötzlich da so ein Gen oder irgendwas mutiert und dann einen völlig großen Schaden anrichtet. Und wenn man da jetzt, wie will man darauf reagieren? Und zu all dem kommt ja noch, was weiß ich überhaupt über die Person, die das jetzt hat? Was weiß ich über die Person, die das mir sagt? Was weiß ich über das Ganze? Ich kann es nur Gott hinlegen und ihm sagen, mach du, was richtig ist. Ich weiß es nicht. Natürlich, wenn wir jemanden krank sehen, dann ist das Richtige, dass er gesund werden sollte. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir stehen so kurz vor der Wiederkunft Jesu, was ist da jetzt richtig? Was ist richtig? Ihr möchtet ja auch das tun, was richtig ist. Ihr möchtet ja auch den Herrn um etwas bitten, was richtig ist. Und da ist es wichtig, dass ich mich enger an Jesus anschließe. Dass ich das bekomme von ihm, was er darüber meint, was er darüber denkt. Wenn das war auch mal einmal so, es war auch ein bisschen schwieriger, es war auch ein Gebet mit jemandem, der Mensch, der hatte Probleme so mit Familie und sonst was, und der wollte jetzt von mir, dass ich dafür bete, und ich bin auch auf die Knie gegangen, weil der Mensch, der hat mir doch was bedeutet, bin auf die Knie gegangen. Also alleine die Unterscheidung machen, dieser Mensch hat mir was bedeutet, das ist ja schon komisch. Aber es ist eben halt so, wir Menschen sind so gestrickt. Und auch das kann ein großer Hinderungsgrund sein. Und dieser Mensch hatte mir das gesagt, und ich bin dann auf die Knie gegangen und habe versucht, für ihn zu beten. Und dann sagte er zu mir, der Herr zu mir, wenn sie doch wenigstens meine Hand ergreifen würde. Ich bin so aus dem Konzept gekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn sie doch wenigstens meine Hand ergreifen würde. Da kannst du mal sehen, wie die Bemühung, die der Herr sich macht, wenn er schon sagt, wenn sie doch wenigstens meine Hand ergreifen, das heißt, er hält die ganze Zeit die Hand hin. Und während der Zeit war noch was passiert. Sie war wohl ein bisschen sauer gewesen und dann ist sie in die Garage gegangen und hat die Tür zugeknallt und dann ist dann der Griff abgegangen. Sie war eingesperrt. Und in dem Moment sagte der Herr zu ihr, ich habe dich nicht eingesperrt. Auch interessant. Hm? Lebendiges Gebetsleben, so sieht es aus. Und der Herr, auch hier mit der Zungensprache, ne? Es ist ja, viele Leute lehnen das ja auch ab. Und ich kann es auch verstehen, ich kann auch deren Argumente verstehen und diese ganzen Sachen, die dazu hinführen, sind ja auch wohl nachvollziehbar. Aber eines ist es, wenn du das wirklich glaubst, dass der Herr dir diese Sprache gibt und du diese Sprache sprichst und du so betest im Zungengebet. Das ist ja ein Gebet, was er für dich tätigt. Was er für dich tätigt. Und du kannst im Vertrauen darauf sein, dass er nichts Falsches in deinen Mund gibt. Weil es vom Herrn ist. Muss man ja immer noch sagen. Und es ist hierbei, ach, das war mir noch, Moment, das fällt mir gerade ein. Was war das jetzt noch? Steht das nicht? Ach ja, das steht im Römerbrief. Wie soll man das auch anders sagen? Das beschreibt das eigentlich, was es ist. Ich habe das nachdem hier einer das mal letztens irgendwann erwähnt, das habe ich nachgeschaut, oder besser gesagt, ich habe mich führen lassen und bin dann auf diesen Text gekommen, auch ganz merkwürdige Weise. Ich habe mir den nicht jetzt irgendwie ausgesucht. Römer 8 ist das. Römer 8. Ja, hier müsste das jetzt sein. Ach ja, hier steht es, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, denn der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und jetzt überlegt mal, trifft es nicht genau auf das zu, was Zungenrede ist? Denn dass es eine Geistesgabe ist, ist ja ohne Frage. Es wird ja in der Bibel erwähnt. Und es wäre somit die engste gebetliche Kommunikation mit Gott und die total an der Wahrheit orientiert ist. Und es kann also dann nicht falsch sein, denke ich. Und so hat uns der Herr auch diese Möglichkeit gegeben, mit ihm zu kommunizieren, im totalen Vertrauen darauf, dass er alles richtig macht. Und wir stehen sowieso im totalen Vertrauen darauf, dass er alles richtig macht. Und er macht alles richtig. Er macht keine Fehler. Er wird das richtig machen. Auch ich bete schon seit Jahren hier für diese Gemeinde, dass Zuwachs kriegt, seit Jahrzehnten sind es ja schon. Und es hat aber eine gegenteilige Entwicklung gehabt. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht das war, dass es hier in Emstetten keine jungen Leute gibt, sondern dass es das war, was hier in unserer Gemeinde abgegangen ist. Wir sagen, wir haben schlechte Strukturen, aber ich denke, so viel besser sind die Strukturen bei anderen auch nicht. Und ich habe auch Gebetserhörungen erlebt, auch vom wirklich höheren Maße, wo ich schon wirklich sagen kann, wow, das ist aber toll. Und das ist auch hier möglich. Und da muss man sich einfach Gedanken darüber machen, wie setze ich meinen Glauben ein? Ich glaube das zwar nicht, aber ich tue das jetzt. Ne, dann ist nicht einer, der nicht glaubt, der empfängt nicht. Also, und ich weiß auch von vielen von euch, dass ihr auch schon Gebetserhörungen hattet oder viele Gebetserhörungen hattet. Und auch trotzdem sieht das hier jetzt in unserer Gemeinde so aus. Halten wir jetzt dran fest, dass es so aussieht? Oder halten wir daran fest, was der Herr uns gesagt hat, was daraus wird? Ich bin davon überzeugt, einen habe ich selber erlebt, einen Tag zum anderen. Keiner hatte damit gerechnet. Keiner hat gewusst, dass es so passiert. Das war in der Gemeinde in Münster so, wo ja auch Johann so hingeht. Und das war in der Gemeinde in Rheine so. Es hat keiner von euch geahnt, keiner, der vorher, der morgens gekommen ist, nach Rheine zum Beispiel, hat daran gedacht, dass am Ende der Woche, das war die, und wie viele werden gedacht haben, das ist überhaupt nicht machbar. Am Ende der Woche ist die Rheiner Gemeinde erstmals eine richtige Gemeinde gewesen. Nämlich es waren zig Leute da. Und der Raum war zu klein. Und innerhalb kürzester Zeit musste ein neuer Raum angeschafft werden. Und es war so eine wunderbare Entwicklung. Und wenn du es mal gesehen hast, dann wirst du sagen, der Herr kann alles tun. Und wir sollten auf ihn warten. Und so wie der Bauer, der auf die Scholle wartet, dass da die Ernte hervorgeht. Und ich bin davon überzeugt, wenn es wirklich der Herr hinter uns steht, wird es auch passieren. Ja, sicherlich. In der kürzesten Zeit, er kann ja zu jeder Zeit wiederkommen, aber ich denke, da wird zwischendurch noch was kommen. Und zwar was ganz Großes. Ich freue mich drauf. Ich habe es die ganze Zeit immer gemacht. Ich habe mich darauf gefreut, dass der Herr was tut. Und ich habe auch in meinem Leben die Entwicklung gesehen, dass der Herr was tut. Ich bin viele falsche Wege gegangen. Und die falschen Wege haben mir doch am Ende nur gezeigt, dass der Herr lebt und das, was der Herr tut, richtig ist. Und nach dem anderen brauche ich nicht mehr zu schauen. Und auch hier in dieser Welt, ich erwarte einfach nichts in dieser Welt, was irgendwie großartig sein könnte. Ich erwarte alles, was ich will, von Gott und nicht von jemand anders. Von keinem Menschen, von keiner Organisation, von nichts. Einzig und allein von Jesus. Und darum können wir wissen, dass es Jesus ist, Jesus allein, der unsere Wege führt und immer wieder neu ausrichtet. Jesus ist das, was wir brauchen. Und hier in der Gemeinde, der Zusammenhalt könnte wesentlich besser sein, aber wir sind jetzt schon ein bisschen älter und da wird es auch ein bisschen schwieriger. Ich habe ja auch gesundheitliche Schwierigkeiten, auch heute Morgen so ein bisschen. Ich habe ja eben gesehen, wie ich ja so ein bisschen eingeknickt bin. Gestern bin ich nicht hochgekommen, das heißt, ich war auf die Knie gegangen und wollte jetzt von den Knien aufstehen, ich kam nicht hoch. Ich war auf den Knien, ich hatte nicht mehr die Kraft in der Beine hochzukommen. Ja, sowas kann auch sein. Ein einziges Gebet und es ist weg, so stellt sich der Mensch das vor und so hätte er es gerne. Aber er ist oftmals liegt nicht an dem Herrn, sondern an mir. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich nur ihn habe, brauche ich das andere nicht. Und ich bin davon überzeugt, das ist zwar schön, das zu haben, und wenn der Herr mir Gesundheit wiedergibt, so wie sie mal gewesen ist, dass ich mich sehr freuen werde. Ja, sicherlich, ich kriege es ja eines Tages wieder. Ich glaube ja daran, dass nach dem Leben alles weitergeht. Aber so ist das Wichtigste, worauf wir warten sollten, ist das Wandeln mit Gott. Wir sollten mit Gott gehen, jeden Tag. Du kannst von morgens bis abends mit dem Herrn zusammen sein. Es ist kein Problem. Der Herr würde sich das wünschen. Und du glaubst nicht, was du da erleben kannst und erleben wirst. Du wirst sehen, wie dein Leben ein Wohlbefinden, er vergleicht das ja in Jesaja 58, und dann wird sein wie ein wohlbewässerter Garten. Die Vögel werden, Leute werden zu dir kommen, du wirst dich nicht zu den Leuten umwenden müssen, die Leute kommen zu dir. Es ist so. Es ist so. Wir können das nicht steuern. Wir können uns nur danach ausrichten, dass Jesus alles in die Hand nehmen kann. Und das sollten wir in der Gemeinde anstreben, wirklich das Wunder erleben, dass Jesus regiert. Amen.